Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Amen.
Hört Gottes Wort aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Der Herr segne dies Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, was passiert, wenn der Nachbarssohn Karriere macht? Bisher war es der nette Bub aus der Nachbarsfamilie und die Kinder haben vielleicht zusammen gespielt, aber jetzt hat er studiert und bringt es vielleicht zum Bankdirektor. Auf einmal geht er auf Abstand zu seinen bisherigen Freunden. Er sucht sich neue Gesellschaft aus. Er spielt sein Tennis in einem erlesenen Club und will vielleicht nichts mehr so richtig zu tun haben mit denen er als Kind gespielt hat. Oder vielleicht auch andersrum, dass jemand auf Abstand geht zu den Nachbarn. Vielleicht, wenn die Kinder des Nachbarns abrutschen und viel trinken und sich mit zweifelhafter Gesellschaft umgeben, das Geld verpulvern und dann sagt man: Oh, mit denen habe ich früher mal viel zu tun gehabt, mit denen habe ich vielleicht früher mal gespielt, aber ich gehe auf Abstand. Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Wie ist das nach der Auferstehung? Jesus hat jetzt den Auferstehungskörper. Wir wissen es, er kann durch verschlossene Türen gehen. Da ist jetzt der Herr und Herrscher. In manchen Kirchen, die kunstvoll ausgemalt sind, ist Christus als der Weltenherrscher oben in der Kuppel über dem Altarraum abgebildet, als der Pantokrator. Wie ist das? Geht Jesus jetzt auf Abstand zu seinen Jüngern, nachdem er der Sieger ist über Tod und Teufel und Hölle? Es mag zuerst so aussehen. In diesem Vers, den wir gehört haben und den wir betrachten wollen, da wird uns berichtet von der Maria von Magdala. Sie war eine von den Frauen, die an das Grab gekommen waren. Sie ist tief traurig und aufgewühlt in ihrer Seele und ist in Tränen aufgelöst. Als sie nun merkt, dass außer all dem Schlimmen, was geschehen war in den letzten Tagen, nun auch das Grab noch leer ist. Jesus ist nicht mehr da, die Grabtücher allerdings doch. Aber der Körper fehlt. Man könnte richtig Mitleid bekommen mit der armen Maria, die einfach die Freudenbotschaft noch nicht an sich heranlassen will. Und da erscheint Jesus ihr selbst. Sie wendet sich um und in ihrem Schmerzen denkt sie: Naja, das wird ein Mitarbeiter sein von dieser Gartenanlage hier und möchte von dem Gärtner wissen: Sie haben den Meister, den Leichnam weggenommen. Wo habt ihr ihn hingelegt? Und der vor ihr steht, der weiß Bescheid. Der weiß viel mehr, als Maria sich an der Stelle denken kann. Er weiß, dass alles vollbracht ist, wozu er auf diese Welt gesandt worden war vom Vater. Er weiß, dass er jetzt nicht mehr lange persönlich oder eben in der Form mit den Jüngern unterwegs sein wird wie bisher. Er weiß, dass er bald den Platz einnehmen wird zur Rechten des Vaters. Noch 40 Tage wird er sich Zeit nehmen, um den Jüngern die letzten Anweisungen und Instruktionen zu geben und sie auszusenden. Und doch weiß Jesus auch, er wird bei diesen Jüngern sein, bis an das Ende der Welt. Und Jesus weiß auch, dass Maria jetzt Trost braucht, genauso wie die anderen Jünger. Darum geht er zu ihr und stellt sich vor sie hin. Ich glaube, wenn wir Menschen das hätten einrichten müssen, was Jesus tun soll nach der Auferstehung, da wären uns ganz andere Dinge eingefallen. Wir hätten erstmal Jesus, sagen wir, zu Pilatus geschickt, damit er ihm ins Gewissen redet, was er sich da geleistet hat mit diesem Urteil, bei dem er sich ja ohnehin nicht wohlgefühlt hat. Oder vielleicht würden wir Jesus als erstes, wenn wir das Drehbuch schreiben sollten, zum Hohen Rat schicken, dass er endlich seine Macht beweisen kann. Doch Gott hatte einen anderen Plan. Jesus baut ein Gnadenreich auf und so geht Jesus als erstes ganz woanders hin. Er geht hin zu dieser trauernden und verwirrten Frau. Sie hat Vorrang. Er kommt, um Maria zu trösten. Maria erkennt ihn nicht. Erst als sie hört, wie Jesus sie anredet, Maria, da geht ihr ein Licht auf. Ja, es ist nicht der Gärtner, der da vor ihr steht und mit dem sie jetzt verhandeln müsste. Jesus steht vor ihr und ihm kann sie jetzt alles überlassen. Sie will ihn umarmen und begrüßen, so wie das üblich gewesen ist. Doch da geschieht was Merkwürdiges. Jesus weist sie ein Stück zurück und sagt, Noli me tangere, diese berühmten Worte, rühre mich nicht an. Geht er auf Abstand zu seinen Jüngern und zu denen, die ihm bis zum Schluss treu geblieben sind? Nun, es hat sich durch seinen Tod und seine Auferstehung vieles geändert. Jesus wird nicht mehr mit seinen Jüngern wie bisher durch das Land wandern, mit ihnen über die staubigen Landstraßen gehen. Jesus wird jetzt nicht mehr mit ihnen essen und trinken und feiern und traurig sein. Er wird nicht mehr so mit ihnen durchs Land gehen und predigen und Kranke heilen. Wie gern hätten sie es doch gehabt, wenn es denn schon eine Auferstehung gibt, dass jetzt wieder alles so wird, wie noch nicht vor langer Zeit, in den friedlichen Tagen, als eben auch Maria zu Jesus gefunden hatte, als er sie von den unreinen Geistern befreit hatte. Und wir hätten es ja auch ganz gern, dass Jesus so ein ganz weltlicher Vater vielleicht ist, der da ist, der mit uns geht, der zuhört, der uns mit Brot versorgt, der unsere Krankheiten heilt und zu dem wir dann mal kommen können, wenn irgendwie die Dinge schief liegen oder wenn wir nicht weiter wissen und Rat brauchen. Ja, wir wissen, er ist uns nahe. Auch nach seiner Auferstehung, auch nach seiner Himmelfahrt, aber er ist eben auch der Herr. Er regiert und er herrscht. Wie können wir uns ihm nähern? Wie können wir den König der Könige mit unseren Alltagssorgen belasten? Können wir überhaupt erwarten, dass er sich jetzt noch um uns kümmert? Geht Jesus auf Abstand von uns? Wie ist das jetzt? Mit der Nähe und dem Abstand zu dem auferstandenen Heiland? Da steht in diesem Vers noch etwas Überraschendes, was man schnell überliest, wenn man sich mitreißen lässt von der Spannung diesen ganzen Berichtes von der Auferstehung und wie die Jünger so langsam anfangen zu erkennen und zu glauben, ja, Jesus ist ja tatsächlich auferstanden, wie er es angekündigt hatte. Lesen wir es nochmal. Da gibt nämlich Jesus der Maria einen Auftrag. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und da ist etwas ganz Neues drin, was vor dem Karfreitag, vor dem Leiden von Jesus, was er da noch nicht gesagt hatte. Er hatte seine Jünger mit dem Namen genannt. Er hatte sie sogar als seine Freunde bezeichnet. Aber jetzt nennt er sie seine Brüder. Er hatte schon vorher mal gesagt, dass die, die den Willen des Vaters im Himmel tun, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Aber da ging es mehr um die leibliche Familie. Jetzt nach der Auferstehung redet hier Jesus zum ersten Mal anders von seinen Jüngern. Er schickt Maria hin mit einem Auftrag zu seinen Brüdern. Nach seiner Auferstehung redet Jesus von Gott als von meinem Vater und von eurem Vater. Er zeigt, er wird jetzt hingehen zu seinem Gott und zu eurem Gott. Nach der Auferstehung sind die Jünger, alle Jünger von Jesus, in einen neuen Stand erhoben. Sie sind Familienmitglieder Gottes. Mit den Worten an Maria von Magdala, die wir so schnell lesen und weiterlesen, da steckt etwas Großartiges drin. Da wird uns gezeigt, was mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus erreicht war. Nämlich, das Erlösungswerk war erfüllt. Das, worauf die Gläubigen im alten Bund gewartet hatten, dass der Heiland kommt, der Erlöser, das war jetzt vollbracht. Der Graben zwischen Gott und den Menschen, der durch die Sünde aufgerissen war, der war jetzt überbrückt. Der Sündenfall hat Jesus, den Sündenfall hat Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung wieder gut gemacht. Als er lebendig aus dem Grab hervorging, da war der Schlange der Kopf zertreten. Die Sünde der Welt war gesühnt. Ja, tatsächlich, alle Übertretungen von Gottes Geboten lagen auf Jesus, als er am Kreuz hing. Doch das ist jetzt vollbracht. Gott will die Sünden nicht mehr ansehen, um Jesu willen. Jesus hat sogar den Tod besiegt. Und was als Folge von dem Sündenfall in die Welt gekommen ist, eben dieses unnatürliche Ende unseres Lebens, das hat Jesus aus dem Weg geräumt. Wer lebt und an ihn glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Die Sonne am Ostermorgen bescheint nicht nur Jesus in einer ganz neuen Gestalt, nämlich in diesem Auferstehungskörper, wo die Jünger sogar Mühe halten, ihn zu erkennen. Die Sonne am Ostermorgen bescheint auch die Jünger von Jesus und taucht sie in ein neues Licht. Jetzt sind es nicht mehr die Auszubildenden, obwohl sie noch viel zu lernen haben. Jetzt sind es nicht mehr die bedauernswerten Geschöpfe, die unter dem Fluch des ersten Adam stehen. Jetzt hat der Tod keine endgültige Macht mehr über sie. Der Ostermorgen und jeder Tag danach sieht die Jünger, alle Jünger von Jesus, als Gottes Kinder. Der Zaun ist abgebrochen. Die Schuld ist gesühnt, die Strafe ist getragen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und so gibt eben Jesus der Maria von Magdala diesen Auftrag, geh hin und sag meinen Brüdern, denen, die in meine Familie, in Gottes Familie aufgenommen sind, ich gehe hin zu meinem Vater, der aber jetzt auch euer Vater ist. Ich gehe hin zu meinem Gott, der aber euer gnädiger, barmherziger Gott ist. Und damit ist gleich noch das weitere Programm gezeigt, was Jesus jetzt tun wird, eben, er wird hingehen. Er wird ja nicht auf Abstand gehen, aber er wird auch nicht mehr so persönlich mit ihnen gehen, wie das bisher war. Aber er wird ihnen nahe sein. Das, was er getan hat, das, was er geschafft hat, mit seinem Tod und Auferstehung. Nun, das kann man auf verschiedene Art und Weise beschreiben, das kann man in verschiedene Worte fassen, das kann man viele verschiedene Aspekte abbringen. Jesus hat die Sünde gesühnt. Das ist für uns vielleicht das Tröstlichste, weil unser Gewissen immer wieder merkt, dass wir vor Gott schuldig geworden sind. Jetzt wissen wir, wo wir unsere Schuld abladen können. Was hat Jesus getan durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen? Wir könnten sagen, er hat den Fluch des Gesetzes abgetan. Das Gesetz ist ja wie ein Fluch, der auf uns lastet, weil die Messlatte eben so hoch liegt. Und sobald wir uns daran erinnern lassen und versuchen, die Gebote einzuhalten, dem zu folgen, was Jesus will, was Gottes heiliger Auftrag ist, da merken wir, dass wir die Latte reißen. Doch diesen Fluch hat Jesus abgetan. Wie könnte man sagen, was Jesus geschafft hat? Er hat ewige Gerechtigkeit geschafft. Wir können in Ewigkeit bei Gott leben. Gott hat einen Platz reserviert, an der himmlischen Festtafel für uns. Wir können es auf verschiedene Art und Weise sagen, aber das eine kommt in diesem Vers zum Ausdruck und das ist wohl das Wichtige. Warum ist Jesus gekommen? Warum hat er gelitten und ist gestorben? Warum ist er auferstanden? Was hat er damit bewirkt? Er hat die Kindschaft wiederhergestellt. Das steckt drin in dem Wort. Wenn Jesus sagt und den Auftrag gibt, hingeht zu der Maria, geh hin zu meinen Brüdern. Die Kindschaft ist wiederhergestellt. Gott hatte die Menschen geschaffen als seine Kinder. Doch beim Sündenfall zerbrach diese Kindschaft. Jetzt, am Ostermorgen, sind die ersten Worte, die Jesus sagt, geh hin zu meinen Brüdern. Die Kindschaft ist wieder hergestellt. Wir sind Gottes Kinder. Sein Vater ist unser Vater. Wir können beten, Vater unser im Himmel. Du bist Erbe von allem, was Gott besitzt. Diese Kindschaft ist vielleicht das, worauf wir es auf den Punkt bringen können. Das hat Jesus wiederhergestellt. Und so sagt er, geh hin zu denen, die auch Gottes Kinder sind, geh hin zu meinen Brüdern. Wenn wir diese wunderbaren Worte betrachten, dann muss sich uns natürlich die Frage aufdrängen, wer sind denn diese Brüder? Aus dem Zusammenhang der Geschichte wird es natürlich erstmal klar, es sind die 11 verbliebenen Apostel gemeint. Aber nur die, dann wäre ja auch Maria ausgeschlossen von dieser Kindschaft. Und die anderen Frauen. Also Jesus muss schon gemeint haben, geh hin zu meinen Brüdern im weiteren Sinn. Den Kreis der Jünger, der Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Gut, sagt dann vielleicht unser Herz, sicherlich. Da sind einige, die Gottes Kinder sind, die zu dieser Jesus-Bruderschaft dazugehören können, die Jesus von Anfang an nachgefolgt sind, die seine Lehren gehört haben. Vielleicht auch die so eifrig und fleißig das Evangelium ausgebreitet haben, wie Apostel Paulus. Ja, vielleicht auch die in der Kirchengeschichte so eifrig und fleißig daran gearbeitet haben, Menschen zu Jesus zu führen. Das sind sicherlich seine Brüder. Und heute, ja, das sind es die Frommen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, die jeden Tag ihr Andachtsheft lesen oder die fromme Worte gebrauchen können, die Böses meiden, die heilig sind und die man darum vielleicht beneidet. Vielleicht sind es die große Spenden geben für den Bau im Gottesreich, die viel geleistet, viel gearbeitet haben. Merkt ihr es, wir versuchen uns da alles Mögliche zurechtzulegen, was wir vielleicht leisten müssen, um auch dafür zu qualifizieren, um auch dazu zu gehören, zu dieser Bruderschaft, zu diesen Brüdern, zu denen, von denen Jesus sagt, ich gehe hin zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und ihr wisst, all diese Merkmale sind falsch. Nichts, was wir geleistet haben. Nichts, was irgendjemand geleistet hat in der biblischen Geschichte oder in der Kirchengeschichte oder unter den Leuten, die wir kennen. Nichts von all dem macht irgendjemand zu Gottes Kind, sondern eben das, was Jesus geleistet hat. Durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung hat er die Kindschaft erkauft. Für alle Welt, für alle Menschen. Auch für dich. Glaub daran. Vertrau darauf. Ja, er ist dein Heiland. Und auch du gehörst zu den Brüdern und Schwestern, muss man sagen, den er ausrichten lässt. Ich gehe schon voraus. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Alle, die an ihn glauben, sind geborgen in Jesu Schoß. Und die Ungläubigen sind die Trauerkinder, die die Kindschaft ablehnen, die das Heil nicht kennen und verwerfen, die womöglich mit ihrem eigenen Leistung sich den Weg zu Gott, dem Vater, verziehen wollen. Paul Gerhard bringt schön zum Ausdruck, was Jesus geschafft hat, indem er uns diese Kindschaft erkauft hat. Wir bleiben an ihm hängen. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gangen. Dann nimmt er mich auch mit. Entzwei reißt er den Tod, die Welt, die Sünd, die Not. Entzwei reißt er die Hölle. Ich bin stets sein Gesell, heißt es hier. Ich bin der, der mit ihm geht, der mitgenommen wird, der mit dabei ist. Ich bin Familie. Geht Jesus also auf Abstand zu seinen Jüngern? Nun ja, in gewisser Weise berühre mich nicht an. Seine körperliche Gegenwart geht zu Ende. Aber er ist ihm nah. Er nennt die, die er erlöst hat, also uns, die er durch sein Blut erkauft hat, seine Brüder. Wir gehören zu Gottes Familie. Das ist die großartige Botschaft von Ostern, die schon in diesen wenigen Worten offenbart wird, gezeigt wird. Und nun leben wir in dieser Familie. Und das zeigt uns natürlich dann noch eine andere Seite von dieser Familie. Beste Freunde sucht man sich raus. Geschwister, ja, da ist man hineingeboren in eine Familie. Und wir hätten es ja ganz gern, dass die Gemeinde, in der wir sind, diese Familie von Jesus, eigentlich ein Club von Freunden ist, die wir, möglichst handvoll lesen, zusammensuchen können. Nein, es ist eine Familie. Jesus sagt, geh hin zu meinen Brüdern. Es sind nicht die Kumpels oder die Leute, mit denen du gern deine Freizeit verbringst. Was uns in der Gemeinde zusammenschweißt, ist das, was hier, wo Gottes Geist die Kirche baut. Nämlich, wo er die beruft in die Familie Gottes. Und das waren ganz verschiedene Menschen, zu ganz verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Jahrhunderten mit ganz unterschiedlichen Sorgen und Freuden. Und es sind heute eine riesige Familie vom Osten bis zum Westen, vom Norden bis zum Süden, mit schwarzer Hautfarbe oder weißer, in Asien und in Afrika, in Amerika, in den verschiedensten Sprachen, wo Menschen an Jesus glauben und Gottes Geist berufen sind, da ist diese Familie. Ja gut, wenn da irgendwo in Afrika ein Gottesdienst mit Trommeln und mit Tanzen gefeiert wird, das können wir uns vielleicht auf Bildern ganz gerne mal anschauen. Das ist ja weit weg. Sorgen haben wir dann mit der Familie, in die Gott uns hier gestellt hat. Die Familie von ja, Gotteskindern, mit denen wir dann zusammenkommen, in der eigenen Familie und in der Gemeinde. Und da merkt ihr schon, uns verbindet eben diese Gotteskindschaft, dass Jesus uns freigekauft hat Und nicht, dass wir unbedingt die gleichen Interessen haben oder uns so sympathisch finden. Da kann es auch mal Spannungen geben. Da kann es unterschiedliche Meinungen geben. Da kann es regelrecht mühsam sein, dass wir uns gegenseitig ja eben das tun, was wir unserem Herrn tun wollen. Da sagt der Jesus dann, was ihr getan habt, einem dieser geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Da stellt uns Gott in eine große Aufgabe, solange wir hier sind, in dieser Welt. Und wir bekommen die Kraft daraus, wenn wir eben den Blick darauf richten. Jesus redet von uns, von der Gemeinde als von seinen Brüdern, die einen Gott und einen Vater haben in der Ewigkeit. Er hat uns freigekauft, dass wir zu seiner Gemeinde und Familie gehören dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.